Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Der Krieg und die orthodoxen Kirchen, heute unser Thema. Nur wenige Tage nachdem die ukrainische orthodoxe Kirche verboten wurde, kam aus Estland die Nachricht, die estnisch-orthodoxe Kirche trenne sich vom Moskauer Patriarchat. Was sie sich von diesem Schritt erhofft und was das für die rund 100.000 Gläubigen bedeutet, dem gehen wir nach in der nächsten halben Stunde hier. Und Caspar David Friedrich, einer der bedeutendsten Romantikmaler Deutschlands, wäre heute 250 Jahre alt geworden. Viele kennen seine faszinierenden Landschaftswerke. Zu verstehen sind die darin verwobenen Symbole, allerdings nur, wenn man die Frömmigkeit und die religiösen Erfahrungen des Künstlers mitdenkt. Wir begeben uns auf die Spuren des Göttlichen in seiner Kunst an diesem Donnerstag in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In Estland, dem nördlichsten der drei baltischen Staaten, gibt es zwei orthodoxe Kirchen. Beide stehen eigentlich in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Die eine, das ist die estnisch-apostolische orthodoxe Kirche. Die andere unterstand bislang formal dem Moskauer Patriarchat. Bislang eben deshalb, weil diese Kirche nun offiziell ihr Statut geändert hat und damit offenbar ihre Verbindungen zur russisch-orthodoxen Kirche gekappt hat. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und Benedikt Schulz aus der Deutschlandfunk-Religionsredaktion ist selbst regelmäßig in Estland unterwegs. Er beobachtet die Lage der Orthodoxie dort und ist jetzt bei mir im Studio. Herr Schulz, was hat die Kirche, die bislang dem Moskauer Patriarchat unterstand, denn konkret nun entschieden?
Also sie hat in erster Linie eines getan, nämlich diesen Zusatz Moskwa Patriarchadi, also des Moskauer Patriarchats, den hat sie aus ihrem Titel gestrichen. Und damit würde sie dann in Zukunft nur noch estnische orthodoxe Kirche heißen. Würde, noch nicht wird, der Name ist nämlich nicht ganz unproblematisch, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber neben dieser Streichung, eben daneben heißt es in diesem neuen Statut, die Kirche hat die Unabhängigkeit festgeschrieben. Das klingt ja jetzt erstmal gut, klingt aber auch ein bisschen allgemein. Und wenn man mal genau hinschaut, muss man sagen, tatsächlich, es ist ja fraglich, ob das überhaupt am bereits geltenden Status quo etwas ändert. Denn die Kirche ist Moskau unterstellt, jetzt aber schon autonom, also weitestgehend selbstverwaltet. Also es ändert sich eigentlich nicht wirklich was. Und der Zusatz, Moskauer Patriarchat, der ist dann jetzt dann zwar aus diesem Namen rausgestrichen, aber, und das ist der große Punkt, an der Jurisdiktion selbst ändert das erstmal nichts. Das heißt, die Kirche ist, und das wird oft ein bisschen falsch geschrieben in den Schlagzeilen, die Kirche ist Moskau immer noch unterstellt. Da mag man sich jetzt erstmal wundern, aber die Kirche, die hat in einem Schreiben, das sie gestern erst noch veröffentlicht hat, da schreibt sie, dass man die kanonischen Verbindungen auch nicht einfach einseitig abbrechen kann, weil das nämlich nicht in ihrer Macht liege. Und da heißt es auch weiter, Patriarchen, die würden wechseln, aber die kanonischen Verbindungen, die würden bleiben. Menschen könnten Fehler machen, aber man könne ja nicht bei jedem Fehler gleich die Kirchenzugehörigkeit ändern. Also zusammengefasst muss man traurigerweise sagen, bleibt da von einer neuen Unabhängigkeit am Ende gar nicht so viel übrig. Und der Zusatz, Moskauer Patriarchat, der steht, stand jetzt auch immer noch auf der Website.
Ist denn die estnische Regierung damit zufrieden? Denn die hat den Druck diesbezüglich auf die Kirchen ja in der Vergangenheit stetig erhöht. Reicht denn diese Entscheidung der Kirchenversammlung?
Also nach den ersten Verlautbarungen jetzt des estnischen Innenministers muss man klarer sagen, nein, die sind überhaupt nicht zufrieden damit. Für die ist das keine echte Loslösung. Der Innenminister Lauri Läänemets, der hat auch schon gewarnt, kosmetische Veränderungen, die reichen nicht. Also nicht einfach nur neuer Name, aber gleicher Inhalt. Gibt auch noch andere Kritik, nämlich das Oberhaupt der Kirche, das ist und bleibt weiterhin Metropolit Eugeni. Also es ist ein Russe, und zwar einer, den die Regierung von Estland Anfang Februar ja faktisch ausgewiesen hat, wegen seiner problematischen Aussagen zum Ukraine-Krieg, und der die Kirche jetzt aus dem Ausland aber weiterleitet. Und zu guter Letzt der Name, ich habe es ja schon angedeutet, estnische orthodoxe Kirche, diesen Namen, den finden die Regierung, aber auch die andere Kirche, völlig inakzeptabel. Man kann sich schon so leicht denken, warum wohl. Ein solcher Name, der erhebt natürlich den Anspruch, allein die legitime Kirche zu sein. Und Lauri Läänemets, der Innenminister, hat schon den Hinweis gegeben und auch übrigens nicht zum ersten Mal. Die beiden Kirchen, die sollten sich jetzt bitte vereinigen und zwar dann als eine Kirche. Und dann wäre der Name ja akzeptabel, aber eben sonst nicht.
Sie haben es gesagt, die Politik wünscht sich also, dass beide Kirchen in einer aufgehen. Das schon seit einigen Monaten. Ist das Szenario denn realistisch?
Nein. Also es ist in den Medien in Estland und teilweise auch in der Politik so ein bisschen der Eindruck erweckt worden, als sei es realistisch, dieses Szenario, aber man ist völlig weit davon entfernt. Und warum? Es gibt Einige Gründe und vielleicht ein sehr wichtiger, weil praktischer ist die Sprache. Denn die Liturgiesprache in der Moskau unterstehenden Kirche, die ist natürlich, klar, kirchenslawisch, aber nicht estnisch. Und in einer vereinten estnischen orthodoxen Kirche, welche Sprache wäre es denn? Das ist ein Thema mit Konfliktpotenzial. Warum? Die estnische apostolische orthodoxe Kirche, also die estnischsprachige, die hat sehr viel weniger Menschen in den Gemeinden. Und wenn man jetzt den sehr viel mehr russischsprachigen Menschen in der Kirche des Moskauer Patriarchats sagt, in Zukunft müsst ihr jetzt aber estnisch sprechen in der Liturgie, dann werden die das garantiert als Zumutung erfinden, als übergriffig. Und effektiv würde es darauf hinauslaufen, jede Gemeinde wird am Ende weiter in ihrer Sprache feiern und damit aber auch jede Gemeinde weiter unter sich bleiben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist noch zentraler. Ist eine solche gemeinsame Kirche kanonisch? Da kann man sich fragen, ja, kann man ja auch einfach selber entscheiden. So einfach ist es aber nicht. Es ist eine Gewissensfrage für viele orthodoxe Christen, die darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn man diese beiden Kirchen vereinigt, dann würde das Moskauer Patriarchat dem Vorhaben natürlich keine Zustimmung erteilen. Kann man natürlich sagen, pfeifen wir drauf, wir hoffen, dass das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel zustimmt. Aber es würde innerhalb der Gemeinden garantiert zu Verwerfungen führen, weil aus Sicht vieler dieser Kirche dann unkanonisch wäre, weil sie eben einseitig die Verbindung zur Mutterkirche eben in Moskau gelöst hätte. So eine Vereinigung kann man nicht erzwingen. Der Wunsch, der muss aus den Gemeinden kommen und es sieht danach überhaupt nicht aus aktuell, meiner.
Also es ist schon etwas kompliziert, ja. Das kann man sagen. Aber es gibt ja auch das Beispiel Lettland. Da ist die Loslösung ja tatsächlich vollzogen worden. Was war da anders?
Ja, das stimmt. In Lettland hat es funktioniert. Und dort hat ja auch die russische orthodoxe Kirche irgendwie Protest eingelegt und gesagt, hier werde die kirchliche Einheit verletzt und so weiter. Und trotzdem ist diese Kirche jetzt unabhängig. Man hat es einfach gemacht. Man wählt jetzt die Bischöfe ohne Zustimmung aus Moskau. Warum soll das nicht in Estland auch gehen? Also, gute Frage. Die Situation ist natürlich nur bedingt vergleichbar, aber die Frage bleibt. Also reicht das Argument zu sagen, das ist kanonisch oder unkanonisch? Reicht das, um zu sagen, wie das jetzt Estland die Kirche gemacht hat, wir können ja nichts dran ändern. Deswegen lassen wir einfach erstmal alles beim Alten. Finde ich schwierig zu bewerten. Einerseits, klar, in Estland gilt Religionsfreiheit. Der Staat kann der Gemeinschaft nicht vorschreiben, sich mit einer anderen zu vereinigen. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, die Argumentation dieser Kirche in Estland, die ist natürlich mindestens fragwürdig. Denn die sagen ja in ihrer Erklärung, die russische orthodoxe Kirche habe auf kirchlicher Ebene nichts beschlossen, was sie zwingen würde, die kanonische Verbindung zu brechen. Und das kann man gelinde gesagt sehr, sehr anders sehen, denn bekanntlich unterstützt ja der Moskauer Patriarchat sehr wortgewaltig den Angriffskrieg in der Ukraine.
Wenn wir jetzt noch kurz zum Schluss auf die Lage der Orthodoxie in anderen Ländern gucken, zum Beispiel in die Ukraine, da hat ja das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das es ermöglicht, die ehemals Moskau unterstehende ukrainische orthodoxe Kirche zu verbieten. Ist die Lage in Estland damit vergleichbar?
Ja, gute Frage. Also eher nicht. Also natürlich auf den ersten Blick gibt es Gemeinsamkeiten. Wir haben ja zwei konkurrierende Kirchen. Jeweils eine Kirche beruft sich auf Konstantinopel. Die jeweils andere hat oder hatte enge Verbindungen zum Moskauer Patriarchat. Aber es gibt einen sehr wichtigen Unterschied. Und das ist dieser Schritt, den da jetzt die estnische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats geht. Diesen Schritt, den hat die ukrainische orthodoxe Kirche ja längst vollzogen. Und nicht nur das, man ist ja noch einen großen Schritt weitergegangen. Die Kirche in der Ukraine, die hat ja tatsächlich die Verbindungen nach Moskau gekappt. Und man hat sich da eben nicht auf das Argument zurückgezogen. Man sei ja nicht mehr dann kanonisch, deswegen könne man das nicht so richtig machen. Wenn wir aber mal den Fokus, ich sage jetzt mal so ein bisschen weiten, man muss sagen, dass dieser russische Angriffskrieg in vielen Ländern dazu geführt hat, dass die Politik den Druck auf die jeweiligen orthodoxen Kirchen in den Ländern erhöht haben. Nicht nur in Estland, Lettland habe ich ja erwähnt, aktuell auch in Tschechien. Natürlich ist die Lage und Entwicklung so ein bisschen anders in jedem Land, aber ich sage jetzt mal, Estland ist eines der Beispiele dafür, welche Schockwellen dieser Krieg in die Welt der Orthodoxie ausgesendet hat. Und dass wir die Auswirkungen, sage ich jetzt mal, noch eine ganze Weile spüren werden.
Benedikt Schulz aus der Religionsredaktion über die vermeintliche Ablösung der estnisch-orthodoxen Kirche vom Moskauer Patriarchat. Vielen Dank.
Thank you.
Und jetzt wird's hier romantisch, denn wir sprechen über den Romantiker in der Kunst schlechthin, Caspar David Friedrich. Wir haben ihn heute schon in unserem Kalenderblatt hier vorgestellt, weil er heute vor 250 Jahren geboren ist. Und man muss ja sagen, kaum ein Künstler ist gerade so populär wie er. Die Jubiläumsausstellungen in Hamburg, in Berlin und Dresden, die haben Besucherrekorde erzielt und die Öffnungszeiten mussten mehrfach erweitert werden. Was allerdings nur wenige wissen, ist, dass Friedrich ja auch gläubiger Protestant war und Religion in seiner Kunst eine große Rolle spielte. Ja, mehr noch, er verstand sich selbst gewissermaßen als Prediger mit dem Pinsel. Susanne Lurweg und Sabine Oelze haben sich seine Gemälde unter dem Aspekt der religiösen Dimension genauer angeschaut.
Was für eine Inszenierung. Und das zu Weihnachten. Auf einem Tisch mit schwarzem Tuch steht ein Bild in einem goldenen Rahmen. Kosmische Strahlen durchdringen einen purpurroten Himmel. Auf einem hohen Felsen, umgeben von dunklen Fichten, Jesus am Kreuz, den Blick vom Betrachter abgewandt.
Nicht nur das Gemälde ist symbolisch aufgeladen, sondern auch der neogotische Rahmen. Unten das allsehende Auge Gottes, eingeschlossen von einem Dreieck, überwölbt von einer Weizengarbe und einer Weinranke. Und oben im Rahmen, aus Palmzweigen wachsen 5 pausbäckige Putten heraus und blicken auf das Gemälde mit dem Gipfelkreuz. Das Bild heißt eigentlich »Das Kreuz im Gebirge«, wird aber meist »Tetschener Altar« genannt, nach seinem ursprünglichen Aufstellungsort Tetschen. Caspar David Friedrich hat das »Kreuz im Gebirge« 1808 vollendet. Es ist eine Ikone der deutschen Kunstgeschichte, die im Dresdner Albertinum zu sehen ist. Das Werk darf das Museum nicht verlassen, so fragil und von unschätzbarem Wert ist es. Denn es markiert einen Wendepunkt im Schaffen des Künstlers.
Auf einem Felsen steht aufgerichtet das Kreuz, unerschütterlich fest, wie unser Glaube an Jesum Christum. Immer grün. Durch alle Zeiten während stehen die Tannen ums Kreuz, gleich unserer Hoffnung auf ihn, den Gekreuzigten.
Schreibt Caspar David Friedrich über dieses kühne Werk, das seinen Rahmen zu sprengen scheint.
Der Tetschener Altar, also Kreuz im Gebirge, da habe ich den Eindruck, versucht noch wirklich für sich herauszufinden, was ist eigentlich genau mein inneres Programm, was will ich eigentlich malen.
Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit langem setzt er sich mit den religiösen Aspekten im Werk von Caspar David Friedrich auseinander.
Das Kreuz im Gebirge. Zunächst zeigte der Künstler es im privaten Rahmen. Weihnachten 1808 lud er in sein Atelier in Dresden ein. Viele wollten es sehen. Der Künstler selbst aber war abwesend. Das Werk sorgte für Aufregung. Kaum ein Gemälde der Frühromantik hat so viele Kommentare und Deutungsversuche ausgelöst.
Ein Kritiker hat ihm vorgeworfen, furchtbar, was machst du da? Du malst ein Andachtsbild, aber der Christus spielt gar keine Rolle, sondern du malst eigentlich die Landschaft als den Hauptgegenstand der Andacht.
Der Gekreuzigte als Fußnote in der übermächtigen Natur. Das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Das Bild widersprach allen gängigen Vorstellungen, sowohl der Landschaftsmalerei als auch der religiösen Malerei.
Der Jurist und Kunstkritiker Friedrich Wilhelm Basilius von Ramlohr schrieb 1809 eine vernichtende Kritik in der Zeitung für die elegante Welt.
In der Tat ist es eine wahre Anmaßung, wenn die Landschaftsmalerei sich in die Kirchen schleichen und auf Altäre kriechen will. Jener Mystizismus, der jetzt überall sich einschleicht. Und wie aus Kunst, wie aus Wissenschaft, aus Philosophie, wie aus Religion gleich einem narkotischen Dunste uns entgegenwittert.
Der Streit um Caspar David Friedrichs Kreuz im Gebirge fällt in eine Zeit, in der um das Verhältnis von Gott und Natur gerungen wird. Caspar David Friedrich geht davon aus, es gebe nicht die eine Natur für alle. Er schreibt:
Jedem offenbart sich der Geist der Natur anders. Darum darf auch keiner dem anderen seine Lehren und Regeln als untrügliches Gesetz aufbürden. Keiner ist Maßstab für alle. Jeder nur Maßstab für sich und mehr oder weniger der ihm verwandten Gemüter. So ist der Mensch dem Menschen nicht als unbedingtes Vorbild seines Nachstrebens gesetzt, sondern das göttliche Unendliche ist sein Ziel.
Das Kreuz im Gebirge lässt sich nicht festlegen, schon gar nicht auf eine einzige, vom Künstler definierte Wirkung.
Immer wieder ist dem Künstler frühromantischer Nihilismus unterstellt worden, analog zu Novalis oder Jean-Paul. Andere stellen Friedrichs Äußerungen in die christliche und jüdische Vorstellung von der prinzipiellen Unerkennbarkeit Gottes. Also Gott als Deus absconditus, ganz im Sinne Luthers, ein verborgener Gott, der nur erahnt werden kann.
Aber all dies will er offenbar dem Betrachter überlassen, wenn Caspar David Friedrich an anderer Stelle schreibt:
Mit eigenen Augen sollst du sehen und wie dir die Gegenstände erscheinen, treulich wiedergeben. Wie alles auf dein Gemüt gewirkt, so gib es im Bilde wieder. Die Lehre mit anderer Augen zu sehen, ist törichte Lehre. Mit anderer Empfindungen zu empfinden, ist alberne Rede. Jedem offenbart sich der Geist der Natur anders. Keiner ist Maßstab für alle. Jeder nur Maßstab für sich und mehr oder weniger ihm verwandten Gemüter.
Der Skandal war ja um ihn, dass er tatsächlich die Landschaft zum Hauptthema von Andachtsbildern macht. Also eben nicht Jesus, Maria, Kreuzabnahme, Auferstehung.
Was nicht heißen soll, dass Caspar David Friedrich sich selbst überhöhen, als Künstler gar auf eine Stufe mit Gott stellen will. Er sucht und findet ihn in der Natur.
Umso bitterer musste es dem Maler erscheinen, dass er, wie viele Zeitgenossen der Romantik, immer wieder mit dem Vorwurf des Pantheismus konfrontiert wurde. Kritiker sahen in der überhöhten Naturdarstellung in Dichtung und Malerei jener Jahre eine Abkehr von dem einen wahren Gott, eine Hinwendung zur Verehrung vieler Götter. Doch dies, oder auch eine Leugnung des einen Gottes, lag Friedrich mehr als fern, sagt der evangelische Theologe Johann Hinrich Clausen.
Das ist eigentlich der ganzen romantischen Avantgarde, also der progressiven Romantik, immer wieder unterstellt worden. Schleiermacher als dem wichtigsten Theologen natürlich auch. Also die Auflösung des Göttlichen, der Gottesperson in so ein göttliches, numinoses Irgendwas. Und dieser Vorwurf ist unfair, wenn er sozusagen in der Manier des Ketzermachens und des für heretisch Erklärens erhoben wird.
Caspar David Friedrich sei kein Heretiker gewesen. Er habe nie an der Existenz des einen Gottes gezweifelt.
Der am 5. September 1774 geborene Maler wuchs als ältester Sohn mit 9 Geschwistern im Schatten des Doms St. Nikolai in Greifswald auf. Sein Vater war dort ein angesehener Geschäftsmann. Er betrieb im Keller des Familienhauses eine Kerzen- und Seifensiederei. Großabnehmer der Produkte war die evangelische Kirche, die für die Familie der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens war.
Er war natürlich im Unterschied zu uns heute natürlich wie selbstverständlich protestantisch sozialisiert. Er hatte prägende Pastorenfiguren. Da war er natürlich noch viel protestantischer uns als heutzutage Künstler sind.
Der große Romantiker wuchs in einer Zeit des Umbruchs auf. In der Wissenschaft, in der Religion, in der Politik gab es Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts große Umwälzungen.
Einerseits ein wirklich epochaler Bruch, also durch Aufklärung, durch Ende alter Kirchlichkeit ist Caspar David Friedrich wie seine Weggenossen der romantischen Avantgarde dabei, etwas Neues zu versuchen, also nicht einfach das Alte fortzuschreiben. Also er ist ein moderner Maler und zugleich ist er aber auch tief verwurzelt im Luthertum, also im evangelischen Christentum und versucht für dieses eine neue Bildsprache zu entwickeln.
Für Friedrich war es wichtig, dass ein Bild gefühlt werden konnte. Auf zahlreichen Wanderungen näherte sich Caspar David Friedrich der Natur und versuchte sie mit dem Zeichenblock festzuhalten. Er erkundete die Landschaften um Greifswald, auf Rügen, in der sächsischen Schweiz, in Nordböhmen. Die Natur als Landschaft, in der der Mensch allein auf sich gestellt ist. Diese Verlorenheit zelebrierte er in seinen Werken und auch unterwegs bei seinen Erkundungen der Umgebung. In einem Brief schrieb er in Versform:
Wenn, Wanderer, du die Pracht der Auen von hier mit Freuden schauest, so zoll auch hier dein Dankgefühl dem Schöpfer der Natur.
Besonders seine Bekanntschaft mit dem Philosophen und Theologen Friedrich Schleiermacher bestärkte ihn in dem Versuch, sich, die Natur betrachtend, dem göttlichen Staunen zu nähern.
Spätestens im Jahr 1810 trafen sich die beiden persönlich in Dresden. Von Schleiermacher übernahm Friedrich die Überzeugung, der Gläubige müsse demütig auf Gottes Gnade warten. Schleiermacher nannte dies das staunende Anschauen des Unendlichen. Johann Hinrich Clausen.
Schleiermacher versucht ja nicht einfach, Religion in Sentimentalität aufzulösen. Aber es geht natürlich schon um existenzielle Grunderfahrungen, die mit bestimmten Stimmungswerten verbunden sind. Und Staunen ist natürlich schon mal eine Reaktion der menschlichen Seele auf etwas Außeralltägliches. Ich werde aus meinem alltäglichen Zusammenhang herausgenommen. Ich schaue auf das Meer, ich bin auf einem Gipfel. Also ich bin aus dem Alltäglichen herausgenommen, deshalb auch aus meinen normalen Sicherheitsroutinen. Bin verunsichert, also zum Staunen gehört auch das Verunsichertsein. Das kann dann wirklich zu Erschrecken oder Erschütterung werden. Es hat auch etwas, ich würde sagen, Erhebendes.
Diese Mischung aus Herausgehobensein, Staunen und Grenzerfahrung vermittelt auch das Gemälde »Wanderer über dem Nebelmeer«, das Caspar David Friedrich um 1818 malte. Die wohl berühmteste Rückenfigur der Kunstgeschichte steht selbstbewusst auf einem Berggipfel und blickt auf die in ein dichtes Nebelmeer gehüllte Gebirgskette zu ihren Füßen.
Naja, wenn man sich orientiert an dem großen romantischen Theologen Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der sagte, Religion ist nicht ein Wissen um eine bestimmte theologische Lehre, es ist auch kein Handeln, also keine besondere Ethik, sondern ist Sinn und Geschmack, eine Ahnung und ein Geschmack, Sinn und Geschmack fürs Unendliche. Man sieht sich mit hinein in diese Rückenfiguren und hat den Eindruck, jetzt bin ich ganz da. Deshalb wollen diese Bilder ja, dass man so wie die da auch Abgebildeten, dass man es in Ruhe betrachtet.
Caspar David Friedrich malt das Sehen. Nicht nur der breite Rücken des Wanderers versperrt uns den Blick, sondern auch der Nebel, der über dem Tal liegt und ein Geheimnis hütet.
Nur unser inneres Auge, so scheint uns Caspar David Friedrich sagen zu wollen, kann das Wesen der Natur erfassen.
Der Wanderer steht in sicherer Entfernung und schaut auf das vor ihm liegende Gebirge. Er überblickt die Natur oder die Schöpfung und sieht sie zugleich nicht. Alles versinkt im Nebel.
Man steht vor einem Nebelmeer, vor einer Unendlichkeit, also die Landschaft als Sinnbild von auch Unendlichkeit. Und dieses betrachtet der Mensch und fühlt sich einerseits klein und andererseits aufgehoben, also hat sozusagen ein inneres Aufatmen, spürt seine Grenze, hat aber auch, wie das bei Grenzerlebnissen so ist, auch die Erfahrung, dass sozusagen diese Grenze zu etwas anderem führt.
Caspar David Friedrich hat ikonische Werke der deutschen Romantik hinterlassen, die ohne seine Verankerung im Protestantismus nicht zu verstehen sind. Und doch drängt er jenen, die seine Kunst betrachten, nicht nur eine religiöse Sichtweise auf.
Er löst sich von der tradierten christlichen Bildsprache und schafft Bilder, die aber Religiosität ermöglichen, aber nicht erzwingen. Man kann ja diese Bilder auch als nicht religiöser Mensch genauso schön finden. Da hat man auch ein ästhetisches Erlebnis. Man kann sie aber auch nochmal mit einem religiösen Sinnerlebnis verbinden.
Die Sichtweisen auf das Werk von Caspar David Friedrich und wie der christliche Glaube seine Bildsprache beeinflusst hat. Ein Beitrag von Susanne Lurwig und Sabine Oelze. Diese Ausgabe von Tag für Tag geht hier zu Ende. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Mein Name ist Elena Hong. Morgen hören wir uns gern wieder zur selben Zeit, wenn Sie mögen. Und an dieser Stelle dann noch der Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Im Marktplatz geht Georg Ehring mit seinen Gästen der Frage nach, wie sich Solarstrom erzeugen und vor allem speichern lässt.